Also da gibt es schon einen Zusammenhang auch zwischen persönlichem Gewinn und dem Verteilen von Verschwörungstheorien. Wir gegen die da oben und die Eliten, die uns da führen und denen wir ausgeliefert sind, sind ja eigentlich Geschichten der Machtlosigkeit. Nämlich das eine ist, sie erklären uns die Welt. Und sie erklären uns die Welt auf eine relativ einfache Art und Weise. Und da gibt es dann Gut und Böse. Ja, man ist Teil einer Elite. Man versteht was, was andere nicht verstehen. Ich finde auch nicht, dass es harmlose Verschwörungserzählungen gibt. Sie zersetzen im Prinzip die Grundfeste unserer Gesellschaft. Sie sind wie eine Säure.
Wie Aluhüte entstehen, so lautet der Titel unserer heutigen Folge. Und ich wüsste tatsächlich gern, wie Aluhüte entstehen. Also nicht, wie man Aluhüte bastelt, die Anleitung finde ich sicher im Internet, aber die Verschwörungstheorien, die dahinter stecken, die interessieren mich schon, wie die entstehen. Und was ich mich halt auch oft frage, wie schaffen es diese Menschen, die Verschwörungstheorien in die Welt setzen, dass sie so viele Leute um sich scharen, die ihnen das glauben? Also meistens halt.
Das ist schon sehr spannend. Das stimmt. Vor allem nach der Corona-Pandemie, für die es offenbar Schuldige gebraucht hat, gibt es irgendwie immer mehr SchwurblerInnen unter uns, kommt mir vor. Wie sie ticken und was grundsätzlich hinter dem Ganzen steckt, darüber habe ich mit Ulrike Schießer gesprochen. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen in Wien. Ich bin Petra Tempfer.
Und ich bin Matthias Ziegler. Und ihr hört Weitergedacht, den Podcast der WZ. Um Verschwörungstheorien geht es ja auch in unserem nächsten Printmagazin, das Anfang Jänner erscheinen soll.
Ganz genau. Und weil das Thema so wichtig ist, habe ich Ulrike Schießer auch gleich ins Podcaststudio eingeladen. Im Printmagazin der WZ wird sie nämlich auch zu lesen sein. Für den Text hat ein Kollege ein Interview mit ihr geführt. Aber alle, die unseren Podcast hören, können ihr gleich hier und jetzt selbst zuhören. Wie ticken VerschwörungstheoretikerInnen?
Da kann es ganz verschiedene Motive geben. Das kann auch sein, dass die politische Motive haben, dass sie sich einfach bereichern möchten, dass sie Aufmerksamkeit haben wollen, irgendwelche Dinge verkaufen. Also wir haben zum Beispiel eine Reihe Menschen, die warnen vor einem Zusammenbruch der Wirtschaft, Stromausfällen und verkaufen dann Gold oder irgendwelche Prepper. Dinge wie halt irgendwie Dieselgeneratoren und ähnliches. Also da gibt es schon einen Zusammenhang auch zwischen persönlichem Gewinn und dem Verteilen von Verschwörungstheorien.
Glauben die Menschen dann wirklich selbst an diese Theorie oder steckt eher ein privater Nutzen dahinter?
Das kann man nie mit Sicherheit sagen. Also das würde ich jetzt niemandem unterstellen können. Je weiter sie quasi hinaufgehen auf die Spitze, umso schwieriger wird es noch zu unterscheiden, denn da kommen dann einfach wirklich ganz handfeste strategische Überlegungen auch dazu. Da gibt es Personen, die jede Form von täglichem Geschehen in der Welt immer sofort einbauen in einer Verschwörungstheorie und das Material daraus erzeugen. Vielleicht glauben sie es wirklich, man weiß es nicht mit Sicherheit. Aber da gibt es schon dieses Element des Gewinns dazu. Es gibt Menschen, die leben einfach ganz gut davon, anderen immer wieder Angst einzujagen und ihnen dann irgendeine Lösung anzubieten.
Kann auch ein bisschen so das persönliche Gefühl dieser Macht vielleicht mitspielen, oder? Dass man sich denkt, okay, die glauben jetzt, dass was ich gesagt habe, das gibt mir persönlich etwas.
Es ist interessant, weil sie ja eigentlich die Geschichte, die sie erzählen, ist ja eine der Machtlosigkeit. Sie sagen ja, das ist alle klar, wer sind wir? Also wir gegen die da oben und die Eliten, die uns da führen und denen wir ausgeliefert sind, sind ja eigentlich Geschichten der Machtlosigkeit. Aber es sind oft gerade die Mächtigen, die Verschwörungstheorien verwenden, um die Masse zu kontrollieren. Also es ist ganz ein interessantes Phänomen. Es ist nicht unbedingt wirklich so eine Graswurzelbewegung des Widerstandes.
Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien?
Was Verschwörungstheorien so attraktiv macht, ist, dass sie uns bei so einer Schwachstelle erwischen. Nämlich das eine ist, sie erklären uns die Welt. Und sie erklären uns die Welt auf eine relativ einfache Art und Weise, und da gibt es dann Gut und Böse und Ursache und Wirkung, und das hat was recht Befriedigendes. Und vor allem, wenn es eine Welt ist, die sehr chaotisch wirkt, in der wir uns vielleicht oft hilflos oder ausgeliefert fühlen, dann geben diese Erzählungen wieder so ein scheinbares Gefühl von Kontrolle zurück. Wir können zwar nicht unbedingt was dran ändern, aber nur dieses Wissen, wie es eigentlich funktioniert oder was scheinbar hinter allem stecken soll, das gibt ein Gefühl von Kontrolle.
Ist die Welt manchmal zu kompliziert, um an diese zu glauben?
Unsere Welt ist wahnsinnig komplex, würde ich sagen. Und diese Komplexität überfordert einfach viele. Wir müssen auch so Shortcuts finden. Also wir müssen so Vereinfachungen der Realität ständig verwenden. Und die Gefahr ist aber natürlich dann, dass das zu einfach wird, dass wir zu sehr in Kategorien denken. Und da sind natürlich die Verschwörungserzählungen eine große Versuchung. Und dann sind es einfach auch noch spannende Geschichten. Also wir sind als Menschen Wesen, die auf Geschichten reagieren. Und diese Geschichten sind auch insofern wirksam, weil sie in ihrem Kern auch reale Probleme aufgreifen und reale Missstände. Also in Verschwörungstheorien geht es ja ganz oft um den Missbrauch von Macht durch eine Elite.
Braucht es diesen wahren Kern grundsätzlich immer?
Ich würde nicht sagen, dass es ihn immer braucht. Es gibt da Verschwörungstheorien, wie wurde Prinzessin Diana vom Geheimdienst ermordet. Also da muss jetzt überhaupt nicht irgendeine Form von wahren Kern dahinter sein. Das ist einfach eine Geschichte, die noch ein bisschen schräger, extremer, spannender klingt als die Realität. Aber wenn es darum geht, dass große Konzerne sich verbünden und vielleicht bei Pharmafirmen zum Beispiel, dass es da Skandale gibt, das ist ja auch, also es gibt ja auch Skandale und es gibt Machtmissbrauch und vor allem auch von Firmen oder auch natürlich von politischen Bünden oder von wie auch immer mächtigen Gruppen, die sich gegenseitig stützen. Also wo Menschen sich ärgern, auch eine persönliche Erfahrung vielleicht von Ungerechtigkeit einmal erlebt haben. Und die fühlen sich da mitgenommen, die fühlen sich verstanden. Die holt sie einfach ab.
Also braucht es dann für die Verschwörungstheorien grundsätzlich immer einen Gegner, eine Gegnerin, so wie die Politik zum Beispiel oder große Konzerne?
Es braucht immer einen Schuldigen. Es gibt immer eine Personengruppe meistens, der man alle Schuld zuschieben kann. Und es sind manchmal sogar Personengruppen, die eigentlich die Schwächsten in der Gesellschaft sind, die eigentlich eher marginalisiert sind. Also das müssten jetzt nicht unbedingt die Mächtigen sein, sondern wenn es zum Beispiel gegen LGBTIQ-Personen geht oder Migrantinnen. Also das ist eine Gruppe, wo man auch alle Zukunftsängste und persönlichen Leiterfahrungen hinprojizieren kann und sagen, die sind schuld. Wenn die nicht wären, wäre alles gut.
Die Schuldigen, sagt Ulrike, müssen nicht unbedingt die Mächtigen sein. Da fällt mir spontan auch der Antisemitismus im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien ein, weil seit vielen Jahrhunderten werden ja Jüdinnen und Juden schon für Verbrechen, Seuchen und Unglücke verantwortlich gemacht. Und das Ganze ist ja, wie wir alle wissen, im Holocaust gegipfelt mit 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden. Und um den selbst ranken sich ja auch verschiedenste Verschwörungstheorien, inklusive Holocaust-Leugnung. Also ja, sehr vielschichtig das Ganze.
Extrem vielschichtig, das stimmt. Und es bekommt besonders viel Gewicht, wenn ein Prominenter, eine Prominente dafür eintritt. Wie zum Beispiel in Deutschland der Radiomoderator Ken Jebsen, der ein bekennender Holocaust-Leugner ist. Und derselbe Ken Jebsen hat zuletzt wieder auf sich aufmerksam gemacht, indem er Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie verbreitet hat. Und da habe ich mich gefragt, inwieweit es VerschwörungstheoretikerInnen überhaupt noch um die Inhalte selbst geht. Und habe mit Ulrike darüber gesprochen. Wie sehr geht es den Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, dabei um den Inhalt selbst? Geht es dabei vielleicht manchmal auch nur darum, anders als die Masse zu sein? Oder steht da wirklich der Inhalt im Zentrum?
Es kann beides sein. Also es ist durchaus, dass die Inhalte zum Teil ja auch sehr professionell aufbereitet werden in so Pseudodokumentationen und dass da auch die Argumentationen dafür manchmal sogar von Menschen, die jetzt aus dem Wissenschaftsbereich einmal gestammt sind oder die Akademikerinnen sind, die das auch sehr gut aufbereiten können. Also wenn es um das Thema Klimawandel geht, also diese Verschwörungstheorien, die behaupten, dass es den Klimawandel nicht gibt oder dass er nicht menschgemacht ist, da wird durchaus sehr pseudosachlich, pseudowissenschaftlich auch argumentiert. Und wenn man mit einer verschwörungsgläubigen Person diskutiert, die haben manchmal ein sehr intensives Wissen, das ab einem bestimmten Punkt aber dann auch in fehlerhafte Informationen geht. Aber die beschäftigen sich oft durchaus sehr intensiv auch mit einem Fachgebiet. Also ich würde nicht sagen, dass das nur so ein Wutbürger-Ventil ist, wo man einfach nur Ärger rauslässt, sondern da beschäftigen sich manche Menschen unglaublich intensiv damit. Und das würde ich auch sagen, ist ein Aspekt auch von Verschwörungsglauben, dass er auch eine Lücke für manche füllt, für manche auch was ist, mit dem sie so etwas wie einen Sinn in ihrem Leben finden und fast so eine Sucht erzeugen kann. Also die kippen da hinein und verbringen dann mehr und mehr Zeit mit diesen Ideen, mit diesen Narrationen und mit dieser Community, und das wird wirklich wie ein suchtartiges Verhalten wird das auch beschrieben.
Also es ist dann nicht nur eine Verschwörungstheorie, meistens oder oft, sondern es sind dann gleich mehrere in Folge.
Ja, da gibt es Untersuchungen dazu, dass üblicherweise der Glaube an eine Verschwörungstheorie selten allein bleibt, sondern das ist so eine slippery slope, also es geht dann sehr schnell weiter. Wer eine glaubt, glaubt üblicherweise auch mehrere. Bis zu sehr viele, weil das nicht nur so eine einzelne Geschichte ist, sondern das ganze Weltbild, das dahinter steckt. So, traue niemanden. Hinter der Welt, wie du sie wahrnimmst, steckt eigentlich eine ganz andere Welt. Und wenn du nur die Codes verstehst oder den geheimen Schlüssel hast, dann plötzlich eröffnet sich dir eine völlig andere Welt und alles, was du wahrnimmst, hat plötzlich einen anderen Blickwinkel.
Und das ist eben der Grundgedanke, der dann bleibt, und dadurch natürlich bleibt man dann auch eine Anhängerin der Verschwörungstheorien.
Ja, man ist Teil einer Elite, man versteht was andere nicht verstehen, man kann sich ein Spur auch gut fühlen, weil die Schlafschafe wissen das nicht, und selber ist man so wie ein Verkünder, Verkünderin der Wahrheit, also das streicht auch ein bisschen das Ego.
Welche Personen rutschen vielleicht leichter in diesen Glauben ab als andere?
Ah ja, da ist immer noch sozusagen ein bisschen nicht ganz klar in der Forschung. Die eine Sache, die ich sagen würde, die schon relativ sicher ist, ist, mit mehr Bildung gibt es weniger Verschwörungsglauben. Heißt nicht, dass nicht sehr gebildete Menschen ebenfalls massiv in Verschwörungstheorien abrutschen können, aber grundsätzlich ist schon Bildung sozusagen hilft, ein Immunsystem aufzubauen. Männer wie Frauen, würde ich sagen, ist relativ gleich, und darüber hinaus wird es dann schon schwierig. Also ein bisschen geht es in die Richtung, dass Menschen, die grundsätzlich schneller Muster erkennen, also wenn man ihnen zum Beispiel so ein Rauschen zeigt, wie so früher das Fernsehbild, was so gerauscht hat, und wer da leichter in dem Gesichter erkennt oder in Wolken zum Beispiel sich leichter tut, Figuren zu erkennen, da ist das Gehirn eine Spur mehr drauf getrimmt, schnell Verbindungen herzustellen. Und dann ist man eine Spur eher auch geneigt, in anderen zufälligen Ereignissen nach einer Schnur, einer verbindenden Erklärung zu suchen.
Und bezüglich Alter, gibt es da irgendeine Häufung?
Unsere Beobachtung war, dass die, sagen wir, 40- bis 60-Jährigen besonders anfällig waren. Also nicht so sehr die ganz Jungen, wobei die durchaus auch genauso hineingerutscht sind, aber da war es leichter auch wieder, dass sie auch ihre Meinung wieder verändert haben.
Welche zum Beispiel drei Hebel sind in deinen Augen die wichtigsten, die VerschwörungstheoretikerInnen betätigen, damit sie AnhängerInnen ihrer Erzählungen finden?
Das eine ist so ein Wir gegen die da oben, also es ist gleich eine Community, wir sind viele, wir sind die Erwachten, also so ein Schwarz-Weiß-Denken, wir gegen die anderen. Dann muss es immer ein Feindbild geben nach außen, das ist praktisch, da kann man alles, was man an Frustration, Wut, Angst hat, hinprojizieren. Man ist nicht mehr selber schuld oder selber verantwortlich, sondern irgendjemand da draußen ist es. Das ist auch spurentlastend. Und dann, dass einfach dadurch, dass sie eine Geschichte erzählen, die uns erklärt, wie alles funktioniert, geben sie uns mehr ein Gefühl, wir verstehen die Welt, wir haben wieder mehr Kontrollerfahrung oder mehr so dieses befriedigende Gefühl, wenigstens dahinter zu sehen, hinter die Kulissen zu sehen.
Wie könnten wir uns schützen, damit wir gleich erkennen, wenn wir es mit einer Verschwörungserzählung zu tun haben? Also welche Anzeichen gibt es da?
Also immer wenn es heißt, es gibt eine große Gruppe, die oft nicht genauer genannt wird. Also wenn es heißt, die Banker, die Journalisten, die Lügenpresse heißt es dann oft, die würden alles leiten und es gibt keine Zufälle mehr, sondern jedes Weltgeschehen kann damit erklärt werden. Also da wäre ich schon einmal sehr vorsichtig, wenn es simple Antworten auf sehr komplexe Fragen gibt. Dann, dass alles irgendwie zusammenhängt. Also es ergibt sich plötzlich Muster. Jedes Erdbeben, jede Naturkatastrophe, jede Bewegung auf den Börsen, plötzlich ist alles miteinander verbunden. Auch das ist unwahrscheinlich. Und dass man davon ausgeht, dass es einen bösen Willen gibt. Aber dass ein böser Wille, der einen perfekten Plan ersinnt und den dann auch noch unglaublich grandios, vielleicht dann noch über Jahrhunderte ausführt, das ist ja keine wirklich reelle Erfahrung, die wir haben. Wenn es so ginge, würden wir es auch im Guten vielleicht mehr nutzen können. Aber wir sind ja leider viel chaotischer, fehleranfälliger. Der Zufall hat einfach auch viel mehr zu sagen.
Haben Verschwörungserzählungen noch irgendeinen positiven Effekt?
Ich glaube, Verschwörungserzählungen sind nicht nutzbar. Ich finde auch nicht, dass es harmlose Verschwörungserzählungen gibt. Weil sie immer dir suggerieren, du darfst niemanden trauen. Alle sind hinter dir her. Und sie zersetzen im Prinzip die Grundfeste unserer Gesellschaft. Sie sind wie eine Säure. Also ich sehe keine positive Verwendung von Verschwörungserzählungen.
Angenommen, eine Freundin, ein Freund oder jemand in der Familie erzählt immer öfter begeistert von einer Verschwörungserzählung. Wie sollten wir am besten reagieren?
Also am Beginn, wenn jemand sagt, du schau mal, ich habe da diesen Post bekommen, aha, was ist denn das, was könnte es sein? Da würde Info, Info, Info. Also da macht es Sinn, auch wirklich gleich sich hinzusetzen mit der Person und sagen, schauen wir mal, googeln wir das einmal, geben wir einen Faktencheck. Und das funktioniert ganz am Anfang. Sobald aber die Person verschwörungsgläubig ist, das sieht man ja schon, es ist im Wort drinnen, es ist ein Glaubenssystem, das merkt man auch sehr schnell, dann wird auch nicht mehr zugehört oder dann merken sie, sie haben eher jemanden, der missionieren möchte. Da machten dann leider Informationen nicht mehr wirklich so viel Sinn, sondern da geht es dann stärker darum, so die Quellen anzusprechen. Also woher hast du das? Warum glaubst du genau dieser Quelle? Wem vertraust du und warum? Über das kann man dann diskutieren. Das ist dann nicht mehr so diese emotionelle Geschichte, was denkst du, was denk ich, wo man dann oft sehr schnell in einen Streit kommt. Also ich würde durchaus auch ansprechen, wenn jemand menschenfeindliche, antisemitische, homophobe Aussagen macht, gehört das auch benannt. Da würde ich sehr wohl klar Position beziehen, aber nicht mit der Idee, dann ist die andere Person überzeugt, sondern einfach nur, damit es nicht so stehen bleibt, als wäre dann die Mehrheit, die schweigende Mehrheit würde zustimmen. Das stimmt so nicht.
Also auf jeden Fall gemeinsam hinsetzen und auch nicht sagen, na, das ist ja alles ein Blödsinn, was du da sagst. Darum geht's.
Das Gegenüber wird Ihnen so lange zuhören oder ist so lange interessiert an dem, was Sie sagen, solange Sie auf Augenhöhe der anderen Person begegnen, die nicht sofort abwerten. Und das ist nicht leicht bei Verschwörungserzählungen. Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass das sehr toxisch ist für soziale Beziehungen. Also dass sofort so Aussagen kommen wie, ich schäme mich für meine Frau, ich will mit der gar nicht mehr wohin gehen oder ich habe jeden Respekt vor meinem Bruder verloren, seit er mit diesen Aussagen daherkommt. Und deswegen ist eben dieses sich als Menschen auch bevor respektieren, den Menschen komplex sehen, das ist auch für uns alle eine Aufgabe, dass wir dann auch nicht sofort sagen, aha, das ist ein Schwurbler und mit dem brauche ich mich nicht mehr auseinandersetzen, sondern auch für die eigene Differenzierungsleistung, die ist genauso gefordert.
Ulrike spricht von Schwurblerei und Verschwörungserzählungen. Du, Petra, hast, und ich selber auch, habe vorher Verschwörungstheorien gesagt. Wie heißt das richtig? Gibt es eigentlich einen Unterschied?
Das ist eine typische Diskussion in der deutschen Sprache. Im Englischen heißt es einfach nur Conspiracy Theory, Verschwörungstheorie. Grundsätzlich ist es so, dass selbst WissenschaftlerInnen und Fachleute sowohl Verschwörungstheorie als auch Verschwörungserzählung sagen. Und zwar einfach deshalb, weil die Verschwörungstheorie ein etablierter Begriff ist, hat die Ulrike zu mir gesagt. Denn im Grunde genommen suggeriert das Wort Theorie, dass es wissenschaftliche Belege dafür gibt. Und die gibt es bei den Verschwörungstheorien ja nicht. Verschwörungsmythos oder Verschwörungserzählung passen theoretisch daher etwas besser.
Fake News sind ja auch so ein Wort, das in diesem Zusammenhang oft fällt. Ist das das Gleiche wie eine Verschwörungstheorie?
Naja, also Fake News können sich zu einer Verschwörungstheorie aufbauen, das ist auf jeden Fall möglich, aber nicht zwingend. Also andere Fake News sind einfach nur Falschmeldungen.
Und wenn wir schon dabei sind, es gibt ja dann auch noch die Urban Legend.
Ja, die Urban Legend, das ist ganz leicht, die ist ganz klar definiert. Eine Urban Legend ist eine erfundene Geschichte. Menschen halten sie allerdings für wahr. Zum Beispiel, was mir da spontan noch einfällt, gibt es ja den Mythos oder die Urban Legend, dass wir im Schlaf regelmäßig Spinnen verschlucken.
Ah, tun wir nicht?
Nein, Matthias, tun wir nicht.
Okay, also offen gestanden habe ich echt gedacht, das ist irgendwann eine Studie gewesen und geglaubt, dass es so ist. Aber hat offenbar auch einfach jemand in die Welt gesetzt.
Also du liegst da mit dem offenen Mund, die Spinnen kriechen hinein und dann schluckst du sie.
Ich weiß nicht, aber mir fällt noch eine andere zu Spinnen ein. Es gibt ja diese, also angeblich, diese Bananenspinnen, diese gefährlichen Springspinnen, die in Bananenschachteln im Supermarkt sind, die man dann nach Hause bringt und dann kommen sie im Wohnzimmer aus.
Das habe ich auch schon oft gehört, ja. Und ich habe sogar immer ein bisschen Angst, wenn ich eine Banane rausnehme.
Und gibt es die wirklich?
Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich eine Urban Legend.
Und um jetzt den Unterschied klarzumachen, eine Urban Legend ist es deshalb, weil einfach irgendwer das geglaubt hat, erfunden hat, in die Welt gesetzt hat und alle anderen es halt auch glauben, aber keiner profitiert davon. Eine Verschwörungstheorie wäre es dann, wenn vielleicht irgendwer davon profitieren würde und wenn es vor allem heißen würde, irgendjemand steckt dahinter, der uns schaden will, indem er diese Spinnen bewusst aussetzt.
Ganz genau, das ist der Unterschied. Und das alles könnten wir dann zum Beispiel auf Telegram lesen, wenn wir auf Telegram sind.
Welche Rolle spielt Telegram bei der Verbreitung von Verschwörungserzählungen?
Ich lasse gleich Ulrike selbst darauf antworten.
Telegram spielt eine Riesenrolle. Das hat sich aber in der Pandemie eher dadurch ergeben, dass die Kanäle der großen Influencer in anderen Medien wie YouTube, Facebook gesperrt worden sind. Und das war sozusagen ein Ausweichen. Und dort hat sich jetzt einfach ein Biotop gebildet, wo es kaum Gegenrede gibt. Und auch dieser Mythos, dass Telegram sicher ist, dass man bei Telegram nicht kontrolliert werden kann, abgehört werden kann, das hat sicher zur Verbreitung da beigetragen. Wo man vielleicht als Gesellschaft ein bisschen draufschauen müsste, ist, warum kann sich das gerade jetzt so verbreiten? Und das hat eine grundlegende Stimmung da ist, die halt dieses Misstrauen begünstigt.
Warum ist das gerade jetzt Thema oder vermehrt Thema?
Ja, ich würde sagen, dass schon sehr viel Zukunftsängste da sind. Also durchaus ja berechtigte, wenn es so um die nahende Klimakatastrophe geht, um viele andere Herausforderungen, die uns ins Haus stehen. Es ist zunehmend auch wieder mehr so Kriegsangst da. Also es ist jetzt, würde ich sagen, berechtigte Sorge und es gibt im Moment so eine gewisse Demokratie-Skepsis, Verdrossenheit auch, also so eine Enttäuschung, so ein Gefühl, kriegen wir das hin als Gesellschaft? Kriegt es die Wissenschaft hin? Es gibt da so eine Wissenschaftsenttäuschungs-Skepsis gerade. Und es gibt auch so dieses ein bisschen Auseinanderbrechen von manchen gesellschaftlichen Strukturen, die auch Sicherheit geben, also so Bindung, ob das Vereine sind, ob das Religion ist, also etwas, wo ich sichere Teilhabe habe. Und wenn das alles sich im Moment ein bisschen auflöst oder bröckelt, dann ja, haben wir auch zunehmend Menschen, die suchen nach Antworten und nach einfachen Lösungen.
Und die Corona-Pandemie hat ja auch ihren Teil dazu beigetragen?
Ja, die hat sicher all diese Facetten angetrieben. Das war halt so ein Brandbeschleuniger.
Naja, die Corona-Pandemie als Brandbeschleuniger, da ist was dran. Die hat ja Strukturen aufgelöst. Man hat einander nicht mehr treffen können, durfte nicht mehr rausgehen. Dazu kommt die Angst vor der Ansteckung und auch die Angst vor dieser neuen Impfung, die vielen suspekt war. Also ein richtig guter Nährboden für Verschwörungsmythen.
Absolut, genau. Aber was ich eigentlich noch viel erschreckender finde, ist, dass es nicht einmal eine Pandemie braucht, um Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen. Wir brauchen nicht einmal so einen Ausnahmezustand, wie es während der Corona-Pandemie war. Es genügen ja schon die Chemtrails am Himmel, die Kondensstreifen hinter Flugzeugen. Da heißt es ja auch, dass irgendwelche bösen Mächte dahinter stecken und Chemikalien versprühen, um die Menschen zu manipulieren.
Ja, über die Chemtrails wird auch im Magazin zu lesen sein, das Anfang Jänner erscheint.
So lange müsst ihr aber nicht warten. Von uns beiden gibt es nächste Woche nämlich schon wieder den nächsten Podcast. Und für diesen habe ich mit einer Frau gesprochen, die bewusst Single ist, aber trotzdem ein Kind wollte. Und jetzt ist sie eine Single Mother.
Ich bin schon gespannt, wie es dazu gekommen ist und wie läuft für sie. Bis dahin, schöne Woche. Ciao.
Ciao.